Famous for their iconic Humboldt fog, inspired by the misty Humboldt County coastline, Cypress Grove has been a cornerstone of American cheese for over 40 years. Their range of fresh, soft-ripened, and aged goat cheeses promises an unforgettable experience. Proudly crafted in Arcata, California, where the redwoods meet the Pacific Ocean, Cypress Grove cheeses are available nationwide at specialty retailers. Discover their cheeses, serving tips, and even order online at cypressgrovecheese.com. Perfect for any occasion or as a gift. There's nothing like that Humboldt fog feeling.
This summer, discover American Giant's timeless, high-quality clothing made right here in the USA. Every piece is designed for quality and style that's built to last. From vintage-style tees to tough tank tops, breathable polos to lightweight sweatshirts, you can find your perfect fit. Celebrate American craftsmanship and support local communities with every stitch. Go to American-Giant.com and use promo code STAPLE20 for 20% off your first order.
Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Unser Partner Havesco feiert 60-jähriges Jubiläum und macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte Vier-Flaschen-Paket ist versandkostenfrei bestellbar auf havesco.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vier Flaschen. Wir sind heute zu dritt im Studio und haben unsere Gästin, was nicht so heißt, das haben wir eben geklärt, ja, bei der Aufnahme, meine, die glaub, wir man, verkackt haben.
Ich glaube, man kann es gibt ja so viel, wie Gästin sagen. Ich finde immer die Frage, ob man jeden Quatsch mitmachen muss, irgendwie, weil,
ja. Wie ist dann die korrekte Anrede des weiblichen Gastes?
Hallo.
Wir haben einen Gast.
Liebe Frau, so und so.
Wir haben einen Gast, aber wir haben einen Gast, ist ja in dem Moment maskulin.
Naja, aber der Gast bezieht ja alles mit ein. Aber die Gästin, ich meine, das ist so ein Wort, was man sich, weißt du, das.
Die Lehrer bezieht auch.
Nein, aber die Lehrerin ist ja, aber die Gästin ist doch ein Wort, was man irgendwie so sagt.
Ich finde es grausam, aber ich frage dich, was ist der feminine Ansprache von der Gast und feminin ist die?
Wir freuen uns heute.
Man muss es umschreiben.
Wir freuen uns heute, Bärbering zu Gast zu haben. Ich glaube, dann hast du es.
Schöne Bärbel, Ansprache.
Ja. Bärbel, interessieren dich solche Diskussionen?
Ganz ehrlich, ich finde das manchmal viel zu kompliziert. Also ich glaube, das ist, jeder soll sagen, wie er angesprochen werden möchte und dann ist gut. Aber ich finde das so zu verallgemeinern, finde ich manchmal schon kompliziert, sag ich mal.
Okay, also du wärst fein als Gast.
Als Gast, genau.
Gast, okay, ja, cool.
Wenn jemand zu Gast ist, dann ist es ja gar kein Problem.
Das ist gar kein Problem.
Gar kein Problem, okay,
genau.
Du kannst Gast.
Ja, und deswegen freuen wir dich heute zu Gast zu haben. Bärbel, du bist eine der bekanntesten Sommeliere Deutschlands und auch attestiert durch vier Titel als beste Sommeliere Deutschlands. Und du hast, ich glaube, deine Ausbildung hast du gemacht zur Sommeliere 2008. Hast davor aber schon in vielen Restaurants gearbeitet und Erfahrung gesammelt. Und seit 2009 bist du auf Sylt, richtig?
Ja, genau. Seit 2009 im Söringhof. Ich war vorher schon auf Sylt, bin aber seit 2009 im Söringhof. Und ja, da irgendwie hängen geblieben total.
Johannes King ist ja gar nicht mehr da, ne? Du bist, aber er hatte dich damals geholt.
Genau, also ich war damals im Kronschlösschen und Patrick Kimpel hatte zu mir gesagt, wenn du wieder zurück auf die Insel möchtest, dann gibt es eigentlich nur ein Laden und das ist, da musst du zu Johannes gehen. Aha. Und ja, dann bin ich da auch gelandet, also nicht direkt als Sommeliere, wo ich schon Sommeliere war, musste ich mir nochmal Gedanken machen, ob ich das dann wirklich so einen Step zurückgehen möchte. Habe ich Gott sei Dank gemacht.
Okay, ja. Da warst du ein Chef du Rang oder sowas.
Ja, ein Chef du Rang, genau.
Chef du Rang, was macht man da?
Ein Chef du Rang ist praktisch, man könnte auch sagen, ein Oberkellner, hört sich aber irgendwie bescheuert an, Oberkellnerin. Was? man macht eben halt Station, das heißt, man hat, man kümmert sich eigentlich um die Gäste und ist verantwortlich für einen bestimmten Bereich des Restaurants. Genau.
Okay. Ja. Und sag mal, Johannes King hatten wir auch schon da. Wie ist das so? Also ihr seid ja schon, also gelinde gesagt, ganz gut miteinander klargekommen. Mhm. War das jetzt ein Schlag für dich, dass er da weggegangen ist?
Nein, also wir sind immer noch sehr gut befreundet. Mhm. Und Jan Philipp, der ja den Part von Johannes übernommen hat.
Jan Philipp Berner.
Genau, Jan-Philipp Werner ist auch 2013, seitdem ist er auch als Küchenchef im Söringhof, war vorher auch schon mal da, ist dann wieder von der Insel gegangen und zurückgekommen. Wir sind eigentlich alles Zurückkehrer auf der Insel. Mhm. Und er macht das, wir arbeiten schon so viele Jahre zusammen und wir haben wirklich auch lange Zeit darauf hingearbeitet, dass wir an diesem Punkt kommen, dass Johannes vertrauensvoll den Part an Jan-Philipp übergeben kann. Also es ist alles wirklich richtig, richtig gut gelaufen.
Cool.
Und so. Denn das Buch heißt ja Wein sonst nichts.
Welches Buch? Welches
das Buch von Bärbel. Hast du es nicht erwähnt?
Hast du ein Buch geschrieben?
Ja.
Also du hast ein Buch geschrieben.
Hast du es noch nicht gesagt? Das liegt doch hier schon die ganze Zeit.
Ja, aber ich habe es noch nicht erwähnt. Aber sag mal.
Bärbel, das Buch heißt Wein sonst nichts. Unkompliziert und auf den Punkt. Und da ist man natürlich jetzt gespannt.
Oh, das sind ja Autoren unter sich, jetzt kommt eine Autoren.
Nein, da ist man natürlich jetzt gespannt. Überhaupt nicht. Ist man jetzt gespannt, was ihr beide, habt ihr beide zusammen die Weine ausgesucht, weil unkompliziert und auf den Punkt ist natürlich ein großes Versprechen. Und das natürlich, wenn man jetzt nur vier Weine, Bärbel, wonach bist du gegangen bei diesen vier Weinen? Was hast du uns mitgebracht? Mhm. Ohne jetzt schon ins Detail zu gehen, aber so, wie bist du da rangegangen?
Ja, also die vier Weine, die ich jetzt mitgebracht habe zum Verkosten, wollte ich irgendwie einmal weiß, einmal rot haben, jeweils zwei Flaschen, dass man sie gut miteinander vergleichen kann, weil ich sag mal, Sensorik ist ja eigentlich mein Thema und man braucht immer einen Pegelwein, finde ich, deswegen 2-2. Und dann habe ich gedacht, okay, dann macht man einfach alles einmal aus einem Jahr, dann kann man es, glaube ich, ganz gut vergleichen, aber unterschiedliche Varianten dann, dass man halt so einen Nenner hat.
Das Jahr ist 2021, warum 2021?
Oh, 21 ist doch recht gut gewesen, finde ich. Mhm. Also alles, was ich bisher aus 21 verkostet habe, hat mir eigentlich auch recht gut gefallen. Deswegen 21.
Die Weinflaschen sehen teuer aus. Kann ich so aus der Ferne gleich sagen. Ist das so, Michi?
Jetzt müsste man drüber nachdenken, was teuer heißt. Ja? Ja. Aber im Vergleich zu manchen Paketen, die wir schon hatten für 54 Euro haben wir einzelne Flaschen für 54 Euro hier. Also es ist natürlich, aber wir haben es mit einem der besten Weinmenschen Deutschlands zu tun. Und ist ja klar, dass die dann, ich fand schon mal cool, dass sie gesagt hat, du, ich finde da was aus dem Portfolio unseres Partners und nicht so, hey, ich habe hier 17 eigene Weine und das und wenn ich das nicht mache und so, sondern ist also wahnsinnig erfrischend. Uneitel, das muss man auch dazu sagen, weil ich finde, in unserer Weinbranche sind wahnsinnig viele nicht uneitel.
Es waren kaum welche davon, die
wir hatten schon richtig eitle Fatzkes.
Da muss ich mich für Axel jetzt entschuldigen. Wer war denn da? Ich war noch alles immer.
Nee, das kann man nicht sagen.
Also aus der Wein, das waren vielleicht ein, zwei Prominente dabei, wo man dachte, aber aus den von den Winzern, die waren alle so, waren doch Landwirte und bodenständig, und hast du nicht gesehen.
Nee, das stimmt. Nee, auf die Winzer lasse ich auch nichts kommen. Wir hatten auch einen, der auch krass war. Also es gibt schon, also das finde ich auch völlig in Ordnung. Die können ja ruhig eitel sein, weil die leisten ja auch Unglaubliches, ne? Also Marco Schneider, der total uneitel ist, also den finde ich super, aber der ist ja ein Star. So, ne?
Ja,
also.
Okay, dann versuche ich nochmal kurz dieses Eitel auf Sommeliers zu ziehen. Das trifft vielleicht auch auf Küchenchefs und Restaurantinhaber. Also ich finde, man macht seinen Job gut, wenn man einen Wein empfiehlt und der Gast mag den Wein. Aber wenn du das Gefühl hast als Gast und der schmeckt mir aber nicht und derjenige gibt über das Gefühl oder diejenige, dann liegt's an dir. Dann hast du nämlich keine Ahnung, ja. Also nicht zu versuchen, wirklich was zu finden, was dir jetzt Freude bereitet, sondern zu sagen, pass mal auf, dann hast du ein Problem, weil das ist richtig gut und wenn du es nicht magst, liegt es an dir. Und das finde ich dann häufig schon so. Und wenn du ganz generell in Restaurants, und das habe ich immer wieder verfolgt, kommen sehr häufig Sommeliers dann in ein neues Restaurant, finden eine Weinkarte vor und finden per se erstmal alles nicht so cool, was der Vorgänger, Vorgängerin da gemacht hat. Und dann und natürlich jeder hat so seine Buddies und die Winzer, die er besser kennt und natürlich, wo man enger ist. Und dann wird quasi alles, was die Person davor hat, ist also relativ schlecht und man muss eigentlich alles komplett neu machen. Und dann fangen die oft an, bevor sie überhaupt abverkaufen, schon neu zu kaufen. Ja, und das ist natürlich kaufmännisch dann für den, der das Restaurant macht, oft auch gar nicht mehr so angenehm. Und von daher war es darauf bezogen. Und jetzt sollten wir uns aber viel mehr mit der Bärbel unterhalten als über...
Genau, Bärbel, sag mal, was ist das? Wir fangen interessanterweise, ich wollte eben schon einschenken und aus alter Gewohnheit... wir hatten einen Weißburgunder und einen Riesling und dachte ich, naja, der schenken wir den Weißburgunder zuerst an, aber Michael hat mich gestoppt, weil wir fangen, du schüttelst mit dem Kopf, wir fangen mit dem Riesling an. Sag was, warum und sag was zu dem Riesling.
Okay, wir fangen mit dem Riesling an. Ich habe mich für einen Riesling von der Mosel entschieden. Ich mag
es. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Schieferweine auf Blauschiefer, Devon-Schiefer gewachsen und ich finde, das schmeckt man eben halt total. Und ich liebe die Weine von Ansgar Klüsselrath. Die können auch richtig, richtig alt werden. Jetzt ist er natürlich mit 21 relativ jung für einen Schieferriesling, sag ich mal. Und deswegen, also der ist auch extrem karg, super, super trocken. Und ja, also mir macht es unglaublich viel Spaß, genau sowas zu verkosten, gerade am Anfang. Und wir müssen dann uns ja auch in den Aromaten steigern.
Herrlich. Genau. Wir müssen dazu sagen, es ist auch noch kurz vor 10, also ist eigentlich der perfekte Frühstückswein, ja, wenn wir den jetzt verkosten.
Ich habe es technisch versucht, so weit hinauszuzögern, wie es irgendwie ging.
Aber tatsächlich sagst du, Bärbel, 10 Uhr zur Verkostung, sagt Michael uns immer, das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, weil man im wahrsten Sinne des Wortes, weil alles wach ist, also auch die Geschmacksnerven, ja?
Genau, man ist total fit, man ist total wach, man ist noch auf. Man hat noch nicht so viel Einflüsse vom Tag gehabt. Man hat noch nicht so viel gerochen, man hat noch nicht so viel geschmeckt. Okay, vielleicht hat man noch ein bisschen Kaffee und sowas am Gaumen, aber oder Zahnpasta oder was auch immer. Aber trotzdem, man hat noch nicht so viel Einflüsse gehabt. Und deswegen sind die Sinne einfach viel, viel wacher, als wenn man Sachen am Abend verkostet oder noch später.
Das Weingut Ansgar Klüsselrath, da gibt es ja eine Verbindung zum Weingut Wittmann aus Rheinhessen.
Eine eheliche Verbindung.
Eine eheliche Verbindung. Ja, das wissen ja wahrscheinlich viele unserer Hörer gar nicht und meine Kollegen auch nicht. Aber die Frau von Philipp Wittmann, die betreibt dieses Weingut Ansgar Klüsselrath. Weißt du, wie weit dann, wir hatten Caroline Kühling-J, oder heißt sie nur Kühling oder heißt sie nur J, die mit Oliver Spanier zusammen ist, genau. Er ist Spanier, das weiß ich. Weißt du, wie weit der eine dem anderen quasi
vertraut,
reinpfuscht, wollte ich sagen, oder kluge Tipps gibt, oder macht da jeder sein Ding? Und
also ich glaube, das ist eine wunderbare Symbiose, weil es zwei sehr erfahrene Winzer sind. Beide arbeiten biodynamisch. Und was ich immer schon mal sehr, sehr gut finde, vom Prinzip her, aber die pushen sich da nicht rein, sondern es sind ja auch komplett unterschiedliche Regionen. Also Philipp, sein Weingut sitzt in Rheinhessen und hat eine völlig andere, anderes Klima, andere Bodenbeschaffenheiten und so weiter, wie Eva an der Mosel. Und ich denke, jeder Rebs, obwohl es die gleiche Rebsorte hauptsächlich ist, was sie anbauen, also Riesling steht da schon im Vordergrund. Aber natürlich eine andere Bodenbeschaffenheit und das Klima einfach anders ist, dann wird der Wein automatisch ja auch anders. Also ich glaube, dass die wichtigste Arbeit sowieso im Weingarten stattfindet. Da muss man einfach auf die einzelnen Rebstöcke achten, wie so kleine Babys. Und die muss man dann einfach dementsprechend behandeln, sage ich mal. Also ich glaube, reinfuschen, das ist gar nicht so das Thema da.
Wird das nicht gemacht.
Und du machst mit diesem Riesling, glaube ich, mindestens einen sehr glücklich an diesem Tisch und ein so Mittel, weil der ist echt unfassbar trocken.
Er ist unfassbar. Also wir trinken nochmal für alle, diesen Steinreich heißt der Trittenheimer Riesling aus 2021 von Eva Klüsselrath. Der hat 11 Volumensprozent Alkohol von der Mosel, das ist ja schon...
Für die Mosel?
Viel weniger geht's fast technisch gar nicht, dass ein Wein trocken ist. Da glaube ich, habe einmal einen mit 10,5 oder so und das sind aber dann schon wirklich Ausnahmen auch. Und das ist nun wirklich sehr, sehr trocken, finde ich auch. Aber es ist eben auch, hat eine wahnsinnig tolle Aromatik und diesen Schiefer. Und Bärbel, du meintest vorhin, du stehst ja vor allem auch für die Sensorik. Nun ist es ja, unsere Hörer lieben das quasi, wenn sie diese Weine zu Hause auch probieren und jemand professionell sagt ihnen, was sie jetzt zu riechen und zu schmecken haben oder im Idealfall tun. Magst du uns da mitnehmen auf diese Reise?
Auf jeden Fall. Ich nenne es die drei Detektive. Auge, Nase, Mund. Man hat ja grundsätzlich jetzt erstmal eine Flüssigkeit in einem Glas und das schaut man sich erstmal an. Das Auge verrät uns, also der erste Detektiv verrät uns schon relativ viel. Der beeinflusst uns aber auch manchmal total. Wenn man zum Beispiel sehr kräftige Weißweine mag, dann guckt man hier ins Glas und man sieht eine sehr, sehr helle Farbe mit leicht grünen Reflexen da drin. Am besten ist, man hält es immer vor ein weißes Blatt, dann sieht man es einfach immer etwas besser. Und wenn man jetzt, sag ich mal, sehr kräftige, lieber etwas dunklere Weißweine mag, sagt das Auge schon so, nee, das mag sie nicht. Ne? Und darf man sich aber manchmal nicht beeinflussen lassen von. Das nächste, was das Auge sieht, ist dieser Wein klar oder ist er trüb, hat er kleine Trubstoffe mit drin. Also ich finde ihn relativ klar, aber nicht zu 100%. Also ich würde sagen, der ist eigentlich auch, ich weiß nicht, ob er filtriert worden ist, aber ich denke, da sind, also für mich ist er nicht 100% klar. Dann hat er eine gewisse Viskosität. Was ist Viskosität? Es dreht sich um die Fließgeschwindigkeit. Wie schnell fließt ein Wein im Glas? Ich sag mal, kennt ihr diesen Honig, diese flotte Biene? Der hat schon eine sehr, sehr, sehr hohe Viskosität, ne? Oder wenn man sich vorstellt, man macht aus Rosinen, macht man einen Wein, dann hat es natürlich auch eine sehr hohe Viskosität. Es dreht sich immer um die gelösten Stoffe in dem Wasser eigentlich. Also je mehr gelöste Stoffe in diesem Wasser sind, und es ist Säure, es ist Zucker, es sind Mineralstoffe, desto dickflüssiger wird eigentlich der Wein.
Und würdest du sagen, dass der jetzt dickflüssig ist, oder?
Ich finde, der hat schon, also Wasser wird langsamer fließen, eindeutig, finde ich. Also richtig dickflüssig nicht, aber der fließt schon etwas langsamer. Ich finde, der ist schon sehr, sehr gehaltvoll von dem, was mir das Auge sagt.
Sieht hochwertig aus, ne? Sieht etwas aus, was, also sieht elegant, hochwertig, strahlend. Sehr gut. Und er schmeckt auch. Aber da kommen wir gleich erstmal zu. Also Auge, erster Detektiv, Justus Jonas.
Zweiter Detektiv, Peter Shaw, Recherche und Archiv. Und das ist tatsächlich so, weil unser Riechzentrum ist nicht mit unserem Sprachzentrum verbunden. Das heißt, wenn ich sage, das riecht wie eine Wasserkastanie und ihr habt noch nie eine Wasserkastanie gerochen, könnt ihr mit meiner Aussage überhaupt nichts anfangen. Und das heißt, also das Ganze läuft über das sogenannte limbische System. Wenn ich etwas rieche, dann hole ich eine Erinnerung hervor. Und deswegen beschreibt man solche Aromen, sowas wie Apfel, Zitrus oder so. Das sind so gängige Sachen. Und ganz oft hat man das auch, wenn man irgendwo dran riecht und man denkt, verdammt, das kenne ich irgendwoher, dieses Aroma, aber ich komme nicht drauf. Und der Nachbar am Tisch sagt, hey, das ist Banane. Und man denkt, ja klar, das ist Banane. Dann ist es eben halt einfach diese kleine Hilfe, weil man normalerweise ja Aromen nicht katalogisiert. Also man geht ja nicht irgendwo einkaufen und riecht überall dran und denkt, das ist ein Apfel, das ist eine Banane. Mhm. Sondern man isst oder man isst eine Banane oder einen Apfel und es ist logisch, dass es einfach so schmeckt. Und das ist eigentlich das große Problem von dem zweiten Detektiv. Also hier, wenn ich jetzt hier reinschnuppern würde, also ich finde es ist, obwohl es nicht auf Kreide gewachsen ist, ich finde es trotzdem relativ kreidig eigentlich. Wie so nasse Kreide finde ich fast an der Nase. Sehr, sehr karg von den Aromen. Ich finde auch so ein bisschen Zitrus dabei. Aber auch dieses ganz wie so leichte Feuerstein, wenn man den aneinander schlägt.
Aber es ist tatsächlich nicht so, es ist nicht so fruchtig. Ne? Es ist nicht, was man denkt, irgendwie so klassisch irgendwie Pfirsich oder so. Ich habe auch Zitrone ganz lange. Aber es ist tatsächlich so, Feuerstein finde ich gut.
Aber ja. Zitrone ist ja Frucht. Also
ja, aber nicht, es ist nicht so im Vordergrund.
Es ist verhaltener, finde ich. Ne? Also, es ist da, aber das ist nicht so, dass man denkt, Mensch, das ist ein fruchtiger Wein, sondern man denkt eher so, boah, vielleicht auch eher Kräuter, so getrocknete Kräuter, so in diese Gruppe könnte man sagen.
Und also extrem muss es sein, das hast du ja auch gesagt, extrem frisch. Für einen Wein, der ja auch schon 3 Jahre alt ist, aber du sagst ja, die halten sich, die kann man wahrscheinlich in 20, 30 Jahren noch trinken, ne? Oder noch länger?
Ja.
Ich finde den, also ich muss sagen, gut, ich mag lieber auch Rieslinge bekannterweise, ich finde den sensationell, habe ein bisschen Angst aber vor dem Preis, weil das ist wahrscheinlich ein teurer Riesling. Ich würde ihn so auf 19,90 Euro Minimum schätzen.
Nicht, dass du rückfällig wirst.
Nein, ich werde nicht rückfällig, aber 19,90 Euro schätze ich.
Kostet jetzt hier 17,90.
Toller Wein. Wow. Ja. Was würdest du dazu zu essen jetzt empfehlen, wenn wir bei dir im Söringhof wären?
Lars ist Vegetarier.
Wir machen jetzt mal nur vegetarische Empfehlung. Fenchel.
Ja, Fenchel fände ich total geil. So ein bisschen gerösteter Fenchel, vielleicht so ein bisschen was mit Orange dabei. Irgendwie sowas, wenn man sagt, man macht ein bisschen was Vegetarisches. Also wirklich so ein bisschen vegetabil würde ich was machen. Mhm. Und Orange fände ich, glaube ich, ganz cool in der Kombi dabei, weil da so ein bisschen diese Zitrusfrucht mit aufgenommen wird von dem Wein, aber trotzdem dieses Karge durch diese etwas vollere Frucht von der Orange unterstützt wird.
Ich finde, wir sollten Herrn Klüsserath oder Frau Klüsserath dann mal einladen. Wenn du sagst, alle Weine sind so toll bei denen. Wow.
Alle.
Nicht schlecht. Sogar mir schmeckt er.
Ernsthaft? Obwohl der so trocken ist?
Ja, aber wegen der Zitrone. Weil irgendwie die Zitrone dann doch wieder Frucht ist und ich Frucht mag. Den dritten Detektiv haben wir jetzt ausgelassen, aber vielleicht können wir zu dem gleich beim nächsten Wein kommen oder so, oder? Oder macht das keinen Sinn?
Hm. Der Geschmack war das ja jetzt. Ja,
aber können wir auch beim nächsten machen. Alles gut.
Ja. Was ich toll finde, sind eben diese 11 Volumensprozent Alkohol. Am Ende des Tages, das ist, kannst du eigentlich, ich denke, auf Sylt bist du dann auf so einem kleinen Segelboot im Sommer und dann hast du so einen ganz leichten, weiß nicht, vielleicht
passt das. Aber das ist dein Thema jetzt. Also ist es so dominierend gerade die Frage, dass der Wein möglichst wenig Alkohol hat, auch im Geschäft?
Ja.
Also ich habe viele Gäste, die sagen, aber maximal 12 oder 12,5 Alkohol, was ja mit dem Klimawandel bei bestimmten Weinen etwas schwieriger ist. Aber der Trend geht ja, wenn man sich das über die Jahre jetzt anschaut, der Trend geht ja schon dahin, dass die Weine weniger Alkohol haben. Die werden früher geerntet, okay, logisch auch wieder wegen dem Klimawandel, aber trotzdem werden sie früher gelesen, haben nicht diese extremen Zuckergehalte, wie sie früher gehabt und sind nicht so fett und opulent, sondern die sind heutzutage alle viel, viel schlanker, die Weine.
Ja, also die Leute wollen leichtere Weine, weiß und rot, die trotzdem volle physiologische Reife erlebt haben, und das ist ein schmaler Grat, und die Winzer arbeiten trotzdem das zu erreichen, indem sie teilweise ganz bewusst auch relativ früh schon lesen. Ich war vor 2 Wochen erst in Bolgari, nun ist dort ein bisschen Überschwemmung jetzt in der Toskana. Diese Folge ist ja sehr aktuell, wenn sie aufzählen, was sie ausstrahlen, und die gerade der Merlot ist eine Rebsorte, die also dann unter 15 Alkohol fast nicht mehr reinzuholen ist, dass sie einfach sagen, ganz bewusst versuchen wir einen Teil vorweg schon reinzuholen, um, auch wenn es noch nicht ganz reif ist, um einfach den Alkohol niedriger zu halten, und spielen dann eben mit diesen.
Aber dann gehst du irgendwann in Richtung Anfang September, Ende August?
Na, diesmal war es ja eh sowieso sehr früh, auch hierzulande, auch in Österreich, da ist jetzt auch überall Hochwasser ja gegeben.
Das heißt, wann haben die geerntet tatsächlich?
Die haben teilweise tatsächlich Mitte August schon angefangen.
Okay.
Ja, und waren Anfang September schon fertig. Ja,
das war doch vor 10 Jahren, wäre das unvorstellbar, oder?
Das 4 Wochen später.
Aber ist das denn eigentlich auch so, dass ich dann mehr Kalorien drin habe? Also wir hatten ja letztes Mal oder vorletztes Mal irgendwie drüber gesprochen, dass irgendwie Weine, die eher süß sind, also ich meine, wir haben ja entweder viel Alkohol oder viel Zucker sozusagen. Ja. Also sind dann Weine mit wenig Alkohol kalorienreicher? Kann man das so sagen?
Na, wenn der trocken ist, dann ist er natürlich sehr, hat er nicht so viel Kalorien, weil er ganz wenig Zucker hat.
Aber trockene Weine tendieren ja dazu, eher mehr Alkohol zu haben. Ne? Oder nicht?
Naja, genau, die haben also immer mindestens so 10,5, damit, genau, das stimmt,
genau.
Ja.
Hm? Genau. Also heißt es, wenn du einen Wein hast, der wenig Alkohol hat, der dann aber eher mehr Zucker hat, also so dieser typische Moselwein, sag ich mal, so dieser Kabinett, 8% Alkohol, super
der ist ja
süß.
Der ist ja nicht trocken, genau.
Genau, ja. Aber hat dann eben mehr Kalorien.
Das ist richtig,
also
ja, mehr Zucker.
Kann man das so sagen, je weniger Alkohol, desto mehr Kalorien?
Das kann man eigentlich so sagen,
ja
genau. Also
dann, weil je dann mehr sind, Zucker.
Also alles unter 10.
Ja, aber ja. Dann sind ja die vermeintlich nicht fetten Weine ganz schön fett.
Ja, aber das ist auch nicht wahnsinnig. Da geht es jetzt ja nicht darum, dass du ein Glas Wein trinkst und ein Kilo zunimmst.
Ja.
Also so ist es ja nicht. Ja. Und das eine ist ja der Zucker, der physikalische Wert. Aber es ist eben genauso wichtig, die Säure dazu im Kontext zu sehen, wie süß sich das dann auch wirklich am Ende dann anfühlt. Ja, und deswegen ist es vom Genuss her, glaube ich, wichtiger, oder den Menschen ist es wichtiger, und ich kann es komplett verstehen, dass er weniger Alkohol hat, als ob er irgendwie 5 Kilojoule mehr Zucker hat. Also das ist nicht zu entscheiden.
Bärbel, jetzt hast du uns in der zweiten Flasche gleich sozusagen erster Nullter Detektiv ein großes Gewächs mitgebracht. Das ist natürlich krass. Erzähl.
Ja, also das ist der Mandelberg, Weißburgunder vom Weingut Rebholz, Ökonomierat Rebholz aus der Pfalz, hat kalkhaltige Böden, Lehm, Tonmergel, Muschelkalk ist mit dabei, und als großes Gewächs, sage ich mal, eines der Top-Weine aus dem Haus. Ich finde Weißburgunder ist eine wunderbare Rebsorte, die ja bevorzugt eigentlich hier in Deutschland angebaut wird. Die Weißburgunder gerade aus dem etwas südlicheren Bereich in Deutschland finde ich sensationell gut. Man denkt manchmal, dass sie gar nicht so viel Säure haben, tendieren aber auch dazu, einfach ein bisschen Spritzigkeit mit ins Spiel zu bringen. Viele haben ja beim Riesling Angst vor der Säure, was kommt halt immer drauf an, wie der Wein gemacht ist, finde ich. Und ja, also großes Gewächs, Topwein aus dem Haus.
Wie würdest du eigentlich nochmal Riesling und Weißburgunder auseinanderhalten für so einen Dummi wie mich?
Also Riesling hat immer eine schöne rassige Säure mit dabei. Riesling tendiert dazu, Zitrusnoten zu haben, Apfel, je nachdem, wo der Riesling herkommt, wenn wir etwas weiter nördlich sind. In Deutschland hat man meistens eher so Granny Smith in diese Richtung. Wenn wir weiter südlich gehen, Richtung Deutschland, wird der Apfel vom Aroma einfach meistens etwas gelber. So Golden Delicious oder sowas. Außerdem hat man meist so Steinfrüchte mit dabei, Pfirsich, diese Aromengruppen auch oft Kräuter. Mhm. Wenn man Richtung Weißburgunder geht, hat man auch oft Steinfrüchte und man hat oft so ein bisschen was Nussiges mit dabei. So eine leichte Nussnote, das kommt einfach von der ganzen Pinot-Familie. Also Pinot-Familie ist ja Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, Spätburgunder, das gehört alles zu einer Familie. Und die haben einfach so eine leicht nussige Note immer mit dabei. Und das finde ich immer ganz interessant. Wie gesagt, Weißburgunder kann auch eine schön rassige Säure haben, wird aber meistens ein bisschen anders ausgebaut. Also man kann ja in der Kellertechnik die Apfelsäure, die immer etwas spitzer ist, was beim Riesling gerne gelassen wird, durch eine malolaktische Gärung in Milchsäure umwandeln. Und das macht man relativ häufig beim Weißburgunder. Dann wirkt er einfach nicht so spitz von der Säure her, sondern etwas weicher. Man merkt es immer eher hinten am Gaumen.
Und jetzt hier der dritte Detektiv. Wie heißt der Detektiv? Haben wir Bob Shaw schon gehabt? Nee, Peter Shaw. Bob Andrews, ist das dann?
Ja.
Bob Andrews meldet bei mir Ahoi Brausepulver-Alarm. Ich habe ein irres prickeln, zitronisches Prickeln, aber richtig, dass es eben mir das Gesicht verzogen hat, aber nicht unangenehm, sondern irgendwie spannend. Also Michael, guck mich an, als ob ich nicht alle Tassen im Schrank hätte. Aber das findest du auch. Insofern hören wir auf die Expertin.
Danke.
Hört auf die Wissenschaft.
Danke für die kleine Reise mit. Ja.
Bärbel sagt.
Detektiv, was man jetzt am Gaumen macht, wenn man jetzt einen Wein komplett beschreiben würde, man wird jetzt einfach mal auf die einzelnen Attribute achten. Was macht der Mund? Was schmeckt man denn eigentlich? Also man schmeckt Säure, man schmeckt Süße, man schmeckt Mineralität, man schmeckt Bitterstoffe und man schmeckt Umami. Umami klammere ich bei den jungen Weinen einfach mal etwas aus. Da würde man eher Richtung Sake oder gereifte Barolis oder sowas gehen. Deswegen klammern wir das einfach weg. Und was passiert noch im Mund? Es gibt zwei Nerven, das ist einmal der Trigeminus und einmal der Vagusnerv. Weil zum Beispiel Schärfe, wenn man Peperoni isst, kann man ja nicht schmecken, sondern man fühlt es ja. Es ist ja einfach alles heiß. Dann kommt man ja an den Punkt, wenn man so eine richtig scharfe, heiße Suppe hat am Anfang, ist einfach nur scharf und heiß. Und nach einer halben Stunde sagt der Kopf, eigentlich kann die Suppe nicht mehr heiß sein, aber sie fühlt sich immer noch heiß an. Und das macht einfach, das sind die Nerven bei uns im Gesicht. Genauso, was man beim Wein halt fühlt, ist sind diese Gerbstoffe. Beim Rotwein zum Beispiel hat man diese Pelzigkeit im Gaumen, ne, wo man denkt, oh, das trocknet mir jetzt den ganzen Mund aus. Das hat man zum Beispiel auch, wenn man sich einen schwarzen Tee kocht und man vergisst den Teebeutel in seiner Tasse und nach einer Stunde denkt man, ah ja, mein Tee. Und dann nimmt man den Teebeutel wieder raus und denkt, geht noch und trinkt das und das zieht dann ja auch einmal alles zusammen am Gaumen. Also das fühlt man ja auch, das kann man nicht schmecken. Hier würde ich jetzt, wenn ich den Wein verkoste am Gaumen, das wirklich einmal auseinanderbaft. Und ich würde mich als allererstes an der Säure check ich und konzentriere mich auf die Säure. Wie hoch ist die? Und ich finde es, ich habe halt auch dabei, dass ich so wie so Brause, fand ich gerade eigentlich ziemlich interessant. Ne? Also das ist so schön prickelnd, so lebendig hinten am Gaumen. Ne? Und man denkt so, wow, cool, ne? Weil Ahoi Brause hat ja früher auch viel Spaß gemacht. Und also die Säure fände ich auch recht prägnant hierbei, aber dann kommt eine ganz leichte Gerbstoffnote. Also die werden ein bisschen Maische-Standzeit gemacht haben, dass da ein paar Gerbstoffe mit in den Wein übergegangen sind.
Wo schmeckt man denn die Gerbstoffe? Also gibt es da so Mundregionen, wo man...
Nee, das ist ein Irrglaube. Man sagt, dass, also es gab mal so Bilder, kennt man ja von früher, wo die Zunge so abgebildet ist und wo man sagt, da schmeckt man die Säure und sowas alles. Das ist aber einfach falsch interpretiert worden. Also die ganzen Papillen auf der Zunge befinden sich tatsächlich überall. Es gibt natürlich Regionen, die sind punktuell etwas intensiver auf Säure oder sowas zu sprechen. Aber man kann nicht sagen, das ist nur an der einen Stelle oder sowas. Das ist falsch.
Okay. Ja.
Und was, so, hast, was hast
so,
du?
So, so Salzigkeit, da sagt man ja auch irgendwie eher am Rand oder der Zunge. Ist das denn richtig?
Also ich finde zum Beispiel, ich merke die Mineralität, ich merke es komplett anders. Also ich merke es auch, wenn ich es schmecke. Aber ich finde, meine Mineralität ist so schwierig zu erkennen, weil man es oft mit Bitterstoffen verwechselt. Also was ich halt habe, ich probiere das und dann warte ich einen Moment und dann einfach mal so mit der Zunge über die Zähne gehen und dann merkt man die Mineralität eigentlich. Merkt man dann viel intensiver. Und das ist halt schwierig. Mineralität ist halt, außer es ist wirklich so ganz deutlich, verwechselt man oft mit Bitterstoffen zum Beispiel. Wenn man nicht geübt.
Aber was heißt, wenn ich über die Zähne gehe, habe ich jetzt auch wieder so wie so ein Zitrusabrieb. Also ich habe auch wieder tatsächlich so Zitrone, also mehr so, ne?
Das bleibt so richtig im Nachhall, ne? Ja. Also wirklich dieses Zitrische. Und das hatte ich zum Beispiel in der Nase, habe ich das jetzt gar nicht, dieses Zitrische. Das habe ich wirklich eher am Gaumen. Mhm. Das Zitrische, ne? Mhm.
Michael, was hast du denn eigentlich?
Also ich freue mich, weil ich kenne den Hans-Jörg Rippold sehr gut, die ganze Familie. Und er wurde gerade erst vor 2-3 Wochen zum Ökonomierat selber ernannt. Das hat mich also total gefreut, als ich gesehen habe, deine Weinauswahl. Das Weingut heißt ja Ökonomierat Rebholz, aber jetzt heißt also der Seniorchef selber ist jetzt auch ein Ökonomierat. Und ihr wisst ja, uns Österreichern ist es extrem wichtig.
Diese aber was ist ein Ehren. Ökonomierat?
Das weiß ich leider überhaupt
aber
nicht.
Aber klingt erstmal toll.
Aber hat natürlich was mit Landwirtschaft zu tun wahrscheinlich.
Herr Ökonomierat.
Mit Wirtschaft, Ökonomierat. Aber das ist auf jeden Fall ein Ehrentitel, der verliehen wird für besondere Verdienste. Und es war dem Weingut auch so wichtig, dass es eine große Pressemitteilung gab an dem Verteiler, in dem ich dann eben auch war. Deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch in die Pfalz.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Titel, von dem keiner weiß, was es genau ist.
Ökonomierat,
weißt, aber du, das Bärbel, weißt du, was ein Ökonomierat ist? Nein. Aber es ist ein wichtiger Titel, glaube ich. Keiner von uns kennt es.
Ja, es gibt ja ab und zu ein Ökonomierat-Weingut, das so Ökonomierat heißt. Ich glaube, es gibt auch Weingut Geil, da gibt es auch ein Ökonomierat Geil oder so.
Aber es klingt so ein bisschen wie Kaufmann einfach Ökonomierat.
Ja, das ist noch schon viel besser.
Hört sich aber vielleicht
ich stehe total drauf.
In ein paar hundert Jahren gibt es den Ökonomierat R.
Ökonomierätin.
Ökonomierätin, ja.
Genau. Also für mich ist der Wein, also 21 sowieso, die haben eine irre Säurestruktur. Ich kenne den Wein eben auch in reiferen Zuständen, in wärmeren Jahrgängen, das
also,
heißt.
Nee, Ökonomierat, ja, also wir sprechen von Rebholz.
Ja,
ja, genau.
Ja, er ist
ja.
Genau.
Ja, ist auch egal. Weil es diesen Geheimrat J gibt, weißt du?
Den gibt's auch,
den ja. Haha, genau, ja. Ha, witzig.
Also was ich sagen wollte ist, dass dieser Wein einfach wahnsinnig viel Zeit braucht, um eben in der Aromatik auch aus diesem primären Stadium rauszukommen. Und die Flasche kostet Mitte 50 Euro, das muss man dazu sagen. Ja, ich habe tatsächlich gelesen, dass zum Beispiel James Suckling dem Wein 97 Punkte gegeben hat, was wahnsinnig viel ist für deutschen Weißwein generell, und 97 Punkte sind wahnsinnig, wirklich auch viel. Das heißt, er hat dieses Potenzial, das erkennt er an dem Wein, aber das zeigt er heute noch gar nicht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn man das heute probiert, um den Kurs, dass man eher enttäuscht ist, ist relativ groß. Mhm. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Wein ihn ab 5 Jahren einen umhaut und man ihn dann aber nicht mehr kaufen kann, ist bestimmt größer als die Enttäuschung. Wenn man ihn heute aufmacht, dann muss man ein bisschen Luft geben und
obwohl nicht er zu kalt trinken. 21 ist.
Genau, ja, das ist wirklich noch blutjung.
Okay.
Also 21 ist heute jünger als 22 zu trinken. Na, aber das liegt an dem Jahrgang.
Ach so.
Das gibt es immer wieder, dass Jahrgänge einfach mit präsenterer Säure, ein bisschen kühler, einfach länger, deutlich.
Das hast du bei Menschen ja auch, dass zum Beispiel einige Menschen, nehmen wir zum Beispiel einen Jahrgang 69, sehen jünger aus als zum Beispiel Jahrgang,
ja, aber,
sag jetzt nur 76 zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen.
Aber Jahrgang 69 ist schon, das ist schon echt alt.
Bärbel, ich werde hier gemobbt als, wie siehst du das? Siehst du das ähnlich wie, wir müssen jetzt mal abgleichen, die Expertenmeinung. Siehst du das ähnlich wie Michael, weil das ist ja unsere einzige Chance, mal zu gucken, ob der uns nicht hier so Richard David Precht-mäßig einen Bären aufbindet?
Ich meine, das mit den Max.
Ist richtig?
Ja, gerade die Jahrgänge, die etwas mehr Säure haben, tendenziell, wenn da gut gearbeitet worden ist im Weingarten, wie 2010 zum Beispiel, ich finde 2010 und 2021 relativ vergleichbar, von der Säurestruktur her, gerade dann kann das einfach, das ist ein Langstreckenläufer. Also das, ich sag mal, das ist ja das, was macht denn Sachen haltbar? Säure macht Sachen haltbar, Zucker macht Sachen haltbar, Salz macht Sachen haltbar. Haben wir alles in den Weinen drin, Mineralitätssäure und natürlich auch ein bisschen Esszucker mit dazu. Das und natürlich der Schwefel. Schwefel ist ja meistens doch ein bisschen mit drin. Also, aber das ist das. Also ich kann mir auch richtig gut vorstellen und die meisten Leute schrecken dann ja tatsächlich davor zurück, wenn man sagt, der Weißburgunder, 8 Jahre alt, mhm, und boah, sowas Altes soll ich trinken. Aber ich habe letztens hatte ich einen von Salvei 2011 Henkenberg Weißburgunder, großes Gewächs.
Aus Baden.
Boah, richtig großartig. 10 Jahre alter Weißburgunder, mega.
Okay, dann sag jetzt mal, Bärbel, jetzt kommen Leute zu dir, die zahlen viel Geld für ein Menü, die zahlen viel Geld für eine Übernachtung. Die fragen dich und hören dir zu oder die wissen es sowieso besser?
Nein. Also, mittlerweile, hat sich auch geändert im Laufe der Jahre natürlich. Mittlerweile, die meisten, die sagen, was sie möchten. Ich sehe mich eher als Dolmetscher. Also, ich will ja keinem irgendwas aufdoktroyieren, worauf die keine Lust haben. Die müssen ja den ganzen Abend mit dem Wein verbringen. Und da muss man ja schon ein bisschen abstecken. Nur weil ich irgendwas gut finde, bedeutet das ja nicht, dass die anderen das auch gut finden. Da muss man so ein bisschen abstecken, welche Aromen, welche Geschmäcker, welche Richtung geht denn das eigentlich, finde ich. Und ich finde, wenn jemand, keine Ahnung, einen fetten Bordeaux trinken möchte zu seinem Meeresfrüchte-Menü, mein Gott, dann soll er das doch halt machen. Also ich glaube, aus den Zeiten sind wir auch raus, dass man den Leuten sagen kann, nee, das geht so nicht. Ne? Also wenn die mich natürlich fragen, passt das dazu, würde ich sagen, tendenziell würde ich das jetzt nicht dazu trinken. Aber muss ich ja nicht machen. Ne?
Aber ich würde, weißt du, das ist interessant. Weil ich finde das ja, ich weiß, dass das wahrscheinlich unhöflich ist aus eurer Sicht. Ne? Aber ich finde manchmal, wenn ich in einen Laden gehe und ziehe irgendwas an, und es steht mir einfach gar nicht. Und ich sehe es aber gar nicht. Dann finde ich immer schön, wenn eine Verkäuferin oder Verkäufer kommt und sagt, wissen Sie was, probieren Sie mal das aus. Und so ähnlich ist es doch auch so, dass man in so einem Restaurant eigentlich denkt, wenn man was bestellt, das nicht zusammenpasst, dass dann jemand ganz höflich sagt, ich bringe Ihnen das gerne, aber was halten Sie davon? Das fände ich nicht schlecht, wenn man dann ja ein besseres Erlebnis hat. Aber das macht ihr nicht, um sozusagen den Leuten das Gefühl zu geben, ihr habt keine Ahnung? Also Michael ist ja wahrscheinlich in derselben Situation.
Ich weiß nicht, ich, bevor du antwortest, na klar, wir machen den gleichen Job, nur Bärbel auf einem anderen Niveau nochmal. Aber mich würde natürlich auch interessieren, was der Unterschied ist, ob Mann und Frau, weil sehr häufig die weinbestellenden Menschen männlich sind. Und ob es da ein Unterschied ist, dann hast du diese Reputation erarbeitet und so weiter, ist bis lange dort. Vielleicht nochmal anders, aber du erinnerst dich vielleicht ja noch auch noch vor ein paar Jahren oder als du angefangen hast.
Ja, also ich...
Zwei Fragen, ne? Ganz wichtig, zwei Fragen.
Genau. Auf die erste Frage. Ja, wenn die Gäste das möchten, sehr gerne, dann... Man arbeitet ja mit den Gästen zusammen. Also im Normalfall sind die eigentlich alle total nett und haben auch Lust, sich auf Sachen einzulassen. Ne? Aber es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der sagt, nee, das möchte ich trinken, Punkt, Ende aus. Oder das möchte ich anziehen, Punkt, Ende aus, weil das ist meine Marke, die ziehe ich immer an, die trinke ich immer. Was soll ich dem denn da erzählen?
Das aber das heißt für mich als Gast nur wichtig, ich muss es dann dir signalisieren einmal kurz, dass es nicht in Stein gemeißelt ist. Oder merkst du das, wenn ich so anfange rumzustottern? Oder wie machst du das?
Wir sprechen ja miteinander. Also ich finde, Kommunikation ist ja gerade beim Weinverkaufen doch recht praktisch da immer. Wie gesagt, deswegen sehe ich mich manchmal mehr als Dolmetscher, weil die wenigsten können ja eigentlich das ausdrücken, was sie gerne trinken. Mhm. Die sagen trocken oder Wein. So, aber ich brauche so 2, 3 Attribute mehr oder ich frage manchmal, was trinken Sie denn sonst? Dann kann ich mir vorstellen, welche Richtung das denn gehen darf oder sowas, ne? Und manchmal ist es ja auch, manche sagen auch, machen Sie einfach und dann mache ich und dann sagen die, ach nee, das mag ich aber nicht.
Oh, und ne? Dann? So,
ja, dann muss ich halt was anderes machen.
Aber auf die Frage, machen Sie einfach, wie näherst du dich denn dann an? Machen Sie einfach und kann gerne 400 Euro kosten oder machen Sie einfach, aber 40 Euro wäre quasi schon das obere Limit. Also ich finde das immer so weil ich stelle die Frage auch, ja, was trinken Sie sonst so, wenn die sagen, ja, ich trinke sonst ein Gutsriesling von Weil ist unser, na, wenn wir uns was gönnen wollen, machen wir den auf, dann denke ich schon so, okay. Und andere sagen so, ja, wir trinken hier den ganzen Tag Petrus. Wie näherst du dich denn auch, dass du, das eine ist wie der Geschmack, aber das andere ist, wenn die Rechnung kommt, dann kann es ja schon einen Unmut geben vom Gast. Wie löst du das denn am besten?
Also ich glaube, alle die gerne mehr bezahlen möchten, die signalisieren das eigentlich auch. Also die sagen, Mensch, wir möchten heute mal ein Moragé trinken oder so. Oder wir möchten gerne ins Burgund gehen. Und wir wissen alle, Burgund ist manchmal auch übersetzt. Es kostet einfach manchmal ein bisschen mehr. Manche, die sagen, nee, wir trinken, im Normalfall trinken wir Grauburgunder. Grauburgunder, verpönte Rebsorte in Anführungszeichen, obwohl es eigentlich immer nur die Übersetzung ist für, wir möchten gerne einen leichten, frischen Weißwein haben mit wenig Säure. Das bedeutet, wenn das jemand zu mir sagt, ne, der möchte ja kein Grauburgunder bei mir trinken, sondern der möchte einfach diese Stilistik trinken, ne? Und dann kann man ja spielen. Und dann weiß ich aber auch, da kann ich nicht mit einer 500-Euro-Flasche kommen. Das wäre ja Quatsch. Ne? Also ich denke einfach, diese Kommunikation ist einfach so unglaublich wichtig. Und ansonsten bewege ich mich eigentlich, wenn ich da keine wirklichen Vorgaben habe, bewege ich mich eigentlich immer so für uns, für die zwei Sterne in den Bereich um die 100 Euro. Manchmal etwas drunter, manchmal kurz etwas drüber. Und damit, denke ich, fahren alle eigentlich recht gut.
Wenn ihr sprecht, ganz kurz, soll ich den Côte d'Oron einschenken schon mal?
Nein.
Den anderen?
Ja. Okay. Axel hatte die Frage.
Achso, ja, genau. Das hat Günther ja auch mal gesagt, dass viele trocken bestellen, aber eigentlich lieber gar nicht so trocken gerne trinken. Stellst du das auch fest, oder?
Nee, das kann ich eigentlich so nicht sagen. Also, die meisten Weine, die ich ausschenke, sind schon trocken, sag ich mal. Es gibt da schon Ausnahmen, aber also in der Weinbegleitung. Ne? Mhm. Aber nee, die meisten möchten eigentlich, würde ich sagen, jetzt schon trocken trinken. Ja, das kann ich so nicht für uns jetzt nicht sagen.
Ja, und ich habe auch noch eine Frage. Und zwar, jetzt arbeitest du ja quasi in einem wahnsinnig tollen Restaurant, das aber auch ein Hotel hat. Trinken die Leute mehr Alkohol, wenn sie nur einmal umfallen müssen, um dann im Bett zu sein? Und weil es Urlaub ist und weil es entspannter ist und weil ich in so einem Business-Club arbeite und ja, also deswegen würde mich das mal interessieren.
Ja, die Leute trinken schon mehr Alkohol, wenn sie im Urlaub sind. Also ich sag mal, wir sind ja in einer absolut privilegierten Lage. Die Menschen, die zu uns kommen, die haben gespart für uns, dass sie bei uns ihr Geld ausgeben können. Ich finde, das ist eine absolut privilegierte Lage, in der wir uns da befinden. Und deswegen macht es auch so unglaublich viel Spaß. Also es ist ja immer so eine, so ein Dreieck, sage ich, also die Küche, der Service und der Gast. Wir müssen alle zusammenarbeiten an dem Abend, weil wir ja alle einen schönen Abend haben möchten. Und der Gast kann nur einen schönen Abend haben, wenn ich auch einen schönen Abend habe. Wenn ich keinen guten Abend habe, hat der Gast auch keinen guten Abend.
Aber also, meinst du, dass sie wirklich gespart haben oder haben sie nicht einfach so viel, die meisten so viel Geld, dass es gar nicht schlimm ist, dann mal für eine Flasche Wein 100 Euro auszugeben?
Völlig unterschiedlich. Okay. Wir haben wirklich Gäste, die sagen, oh, wir freuen uns schon das ganze Jahr, dass wir zu ihnen können. Wir haben natürlich auch Gäste, die machen das aus der Portotasche, logisch. Also wir haben wirklich von bis. Und das finde ich einfach wirklich sehr beeindruckend, weil das unglaublich viel Spaß macht, mit so unterschiedlichen Charakteren auch zusammenzuarbeiten.
Was muss man da so rechnen, wenn man zu euch geht? Für ein Menü, sag ich mal.
Plus Übernachtung mal. Axel möchte mal so ein Wochen...
Und Weinbegleitung.
So, also wir machen Axel Freitag bis Freitag Anreise, Sonntag Abreise.
Ja, vielleicht erstmal nur das Menü und dann...
Nee, du musst schon Gesamtplan deine Hochzeitsreise.
Honeymoon Weekend.
Ja.
Also das Menü, man kriegt jetzt immer erstmal einen Schreck, wenn ich den Preis sage, kostet 319 Euro. Es sind 6 Gänge, es gibt 5 Snacks vorab plus 5 Petitfours hinterher. Also sind wir schon mal bei 16 Gängen eigentlich, die es gibt. Dann ist es so, also wir mussten ja auch dieses Jahr die Mehrwertsteuer erhöhen. Also wir haben die Preise nicht erhöht. Wir haben den Preis, Entschuldigung, um 8 Euro erhöht plus die Mehrwertsteuer. Also wir sind jetzt nicht, dass wir gesagt haben, wir hauen da jetzt nochmal einen drauf oder sowas. Ist natürlich erstmal extrem viel Geld, finde ich. Also da muss man lange, also ich muss da lange für sparen, wenn ich sage, ich möchte mir so einen Abend dann einfach gönnen, weil ich dann natürlich auch nicht nur beim Wasser bleiben möchte. Mhm. Die Weinbegleitung mache ich per Glas, also das ist wirklich völlig unterschiedlich, was da die einzelnen Weine kosten. Dann eine Flasche Wein, wenn man sagt, okay, man möchte keine Weinbegleitung dazu haben, eine Flasche Wein, sagen wir mal bummelig 75 Euro, ein Aperitif mit dazu, da kommt schon ein bisschen was auf die Uhr. Mhm. Am Ende des Tages finde ich, ist es alles, was wir machen, aber auch ein Handwerk. Wir sind für diesen kleinen Söringhof, die wir da sind, im Restaurant sind über 20 Köche, die bezahlt werden müssen. Wir sind jeden Abend ungefähr 8 Leute im Service, damit wir mein Kellnerballett hinbekommen, damit einfach die Gäste auch einen wunderbaren Abend haben. Das sind natürlich alle Sachen, das ist alles Handwerk. Wir arbeiten auch keine 8 Stunden, sondern damit die Gäste abends einen schönen Abend haben. Wir nennen es immer die Kür für abends. Wir bereiten einfach alles den ganzen Tag dafür vor, jeder von uns. Und das ist halt immer das, was die meisten nicht sehen. Die denken ja, Mensch, der Fisch, der kann doch gar nicht so teuer im EK sein. Nein, aber die Zubereitung dessen, die Menschen, die davon leben, die Menschen, die damit arbeiten, das ist eben halt hinterher eigentlich das Teure, was da, was halt mit in den Preis reinfließt, finde ich. Ne? Und das übersieht man manchmal. Ne? Dann sagt er, eine Gurke irgendwie für 40 Euro hier, ne? Kostet 2 Euro, wenn ich sie kaufe. Ne? Aber es ist nicht das Produkt. Es ist oft einfach diese Mehrarbeit. Deswegen, theoretisch müssten vegetarische Gerichte, wir waren vorhin bei Vegetarier, müssten theoretisch eigentlich viel teurer sein als ein Fleischgericht, weil der Aufwand für ein vegetarisches Gericht viel, viel höher ist, also viel mehr Arbeitseinsatz bedeutet, als wenn ich ein Fleisch brate.
So, sind sie übrigens auch, man kennt es ja bei im Gutshof Gutsküche Wolksfelde, bei Matthias Pförer, der so eine nur so macht, tatsächlich begründet er es genauso. Da kostet ein vegetarisches Gericht zwischen 30 und 35 Euro.
Mhm. Vegan ist, finde ich, nochmal aufwendiger zuzubereiten.
Aber aufwendig. Wir müssen ein bisschen, ich muss ja ein bisschen auf die Zeit achten, weil der Michael heute so viele Veranstaltungen hat, dass wir ihn frühzeitig entlassen müssen. Aber es ist nicht dein, natürlich überhaupt nicht, keine Kritik, sondern irgendwie eine Kritik an unserem Zeitmanagement. Ich habe schon mal eingeschenkt den Barbarella, sag ich beinahe. Nee. Barbaras Rhabarbarbar, muss ich es vordenken. Also Barbera. Eine neue...
Eine Barbera de Asti von dem Weingut Vietti und der heißt La Crena, den hast du uns mitgebracht, Nanona Net aus 2021. Bevor du über den Wein sprichst, vielen Dank für dieses Plädoyer, weil ich bin natürlich, ich weiß, was das alles kostet und ich weiß, wie viel Aufwand das heute und ich weiß, wie schwer es ist, überhaupt Leute zu finden, die motiviert dann bis zum Ende fröhlich und teilweise ja oft auch einer übersättigten Klientel, die alles hat und... Ne, und es gibt natürlich die das sich drauf hinsparen und aber dann kommt, es gibt immer, wenn du in ein 2-Sterne-Restaurant gehst oder egal wohin, gibt es immer eine Erwartungshaltung und die musst du erfüllen und jeden, es ist Leistungssport, jeden Abend und für dich ist jeden Abend das Gleiche, aber für den Gast ist es ein einmaliges Erlebnis und von daher finde ich es auch, aber es ist natürlich jetzt eine Zäsur, ich weiß nicht, wie euer Sommer jetzt auf Sylt war, aber man hört hier in Hamburg auch von Sylt, dass nicht alles immer voll war, dass man immer einen Tisch bekommen hat. Wie ist denn die Lage oder ist so im Top-Bereich, merkt man da noch gar nichts und ihr, bei euch steppt der Bär?
Also der Bär steppt, es geht jetzt langsam wieder runter von den Zahlen. Also was man sagen muss, die letzten paar Jahre waren wir natürlich sehr verwöhnt, gerade in den ganzen touristischen Gebieten, denke ich, nicht nur auf Sylt, weil die Leute durften nach Corona eben halt ja nicht mehr ins Ausland fahren und so weiter und so fort und sind natürlich dann einfach ja nach Sylt, an die Nordsee, wo auch immer hingefahren und da waren wir schon sehr verwöhnt, muss ich sagen. Aber eine Kurve kann nicht immer so gehen, also das normale Leben geht ja auch so. Und mein Gefühl sagt mir, dass es die Zeit so ist wie vor Corona. Also wir hatten eine Hochsaison, davor ging es etwas runter, dann kam das sogenannte Juniloch, worüber man immer gesprochen hat hier. Dann kam die Hochsaison und jetzt geht es langsam wieder runter und Weihnachten und Silvester wird wieder richtig voll werden und dann geht es wieder runter. Also ich finde, es ist für mich fühlt es sich eigentlich ziemlich normal an.
Und habt ihr genügend Mitarbeitende auf Sylt bei euch in eurem Haus?
Also bei uns haben wir haben viele Hände, manchmal fehlen mir ein paar Köpfe.
Aber, das ist ein schöner Satz, darf ich den auch mal verwenden?
Ja. Wir haben viele Köpfe und manchmal fehlen uns ein paar Hände.
Also bei euch ist umgekehrt?
Ja, nein.
Leute, aber ich hatte das ja extra mit der Barbaria, wir wollten ja auch mal diese Weine noch sprechen.
Aber kann sie die Frage fertig beantworten? Ja, aber dann trinken wir nur den Rotwein.
Nein, du musst los. Ja. Du hast gesagt, Lars, achte heute auf
wir
die Zeit, ich
viele
muss los.
Hände, manchmal fehlen mir ein paar Köpfe, aber, war das aber?
Genau, also wie gesagt, von den Händen her passt das alles total gut und bei denen, die eben halt dann auch einfach Verantwortung übernehmen, übernehmen können. Da könnte ich deutlich mehr Leute tragen, weil ich natürlich auch die ich habe, gerne entlasten möchte. Und es ist halt, ich sag mal, als führende Position ist es immer total bescheuert, wenn man sagen muss, du, es tut mir leid, aber könntest du heute vielleicht dann doch nochmal arbeiten kommen? Oder kannst du vielleicht doch? Also vor allem sind halt immer die gleichen, die dann dran glauben müssen, und das ist doof.
Habt ihr keine Arbeitszeiterfassung in der Gastronomie? Ist ja eigentlich
selbstverständlich
habt ihr, ne?
Musst du,
ne? Mhm. Haben wir noch nicht übrigens.
Haben wir nicht.
Ist vorgeschrieben, aber wir haben es irgendwie noch nicht.
Ja, irgendwie, ja. Also wir hatten noch mal irgendwie so einen halbherzigen Versuch, dass man dann irgendwie seine Überstunden notieren soll.
Nee, das kann man machen, aber es muss eigentlich bei allen, das ist nur halbherzig. Es gibt dann Kollegen, die ganz viele Überstunden auch abbauen, wo man natürlich immer gucken muss, Überstunden müssen ja auch genehmigt werden, die kann man nicht selber sich aufschreiben, aber tatsächlich ist es europaweit so, du musst die Arbeitszeit erfassen. Und hier bei uns ist man sich noch nicht einig, wie man das genau macht. Betriebsrat und Unternehmen. Na gut.
Ich habe auch noch eine Frage, aber die würde das alles wieder in die Länge zögern. Aber ich mache mal ganz schnell, weil es mich wirklich interessiert.
In die Länge zögern ist auch gut.
Ja, verzögern. The Bear, ist das bei euch ein Thema, diese Netflix-Serie über die Sterne-Gastronomie? Ja?
Ja, mein Mann hat den geguckt.
Ja, also und du... Ist das realistisch? Also geht da, also findet ihr euch da drin wieder oder?
Also es ist ich finde, wir haben schon eine sehr hohe Ethik bei uns im Hotel allgemein, und es sind viele Stunden, aber dadurch bedingt, was wir gerade hatten, du musst die Sachen natürlich auch aufschreiben, beziehungsweise bei uns wird es alles digital erfasst. Und dass man so wie früher mit Pfannen rumschmeißt und so, das ist völlig bescheuert, finde ich. Das braucht man wirklich nicht. Also außerdem rennen einem dann die Leute weg. Es hat doch keiner mehr Bock, irgendwie eine Pfanne an den Kopf zu kriegen oder sowas.
Ja, stimmt.
Weil dieser Perfektionismus, also dass die Leute also fast psychisch auf dem Zahnfleisch gehen, weil sie so unter Druck stehen, so viel Leistung immer bringen zu müssen, dass das alles so perfekt sein muss.
Ja, man muss sich einfach manchmal ein bisschen entspannen. Man kann Leistung bringen und perfekt sein.
Aber ich kenne das auch. Ich kenne das auf jeden Fall auch.
Ja.
Das ist auch so. Also das ist heute nicht mehr so. Und die ganz großen Choleriker, was Bärbel auch sagt, findest du auch keine Leute mehr.
Ja.
Aber früher, je besser das Haus war, umso weniger hast du verdient und umso mehr musstest du über dich ergehen lassen und runterschlucken. Und teilweise war das schon echt... über grenzwertig drüber hinaus, aber weil das alle erlebt haben, hat das irgendwie die Leute irgendwie noch mehr zusammengeschweißt. Also die besten Teams und die besten Gemeinschaften und auch noch Freundschaften heute sind von dieser Zeit von vor 25 Jahren, weil man eben einfach, man hat seinem Leben komplett die Arbeit unterworfen. Man hatte nichts anderes gehabt. Man hat nur, das war die Arbeit und alles andere war nebenbei vielleicht ein bisschen, aber gut, man war jung, man hatte keinen Partner und deswegen war es auch wurscht und es hat dann auch Spaß gemacht. Aber jetzt trinken wir Barbera. Lars war ganz begeistert, weil er, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal einen Barbera hatten,
aber
für die es noch nicht kennen, also Barbera ist diese Rebsorte und wir sind in Piemont, im nördlichen Italien.
Ist das eine autochthone Rebsorte?
Na, die wächst auch woanders, aber die ist vor allem dort bekannt.
Ja. Ja. Und in dem Fall kommt die aus Asti. Es gibt ja Barbera da Asti und Barbera da Alba. Das sind die zwei wichtige Ortschaften, sag ich mal, im Piemont. Und das ist jetzt ein Single-Wein, La Crena. Ich weiß gar nicht, ich kann kein Italienisch, wahrscheinlich spreche ich es total falsch aus. Gefällt mir aber extrem gut, ist auf Kalkstein auch, wie die haben wir schon wieder den Kalk. Kalksteinboden gewachsen, südliche Expansion, also die volle Bandbreite der Sonne bekommt der Wein. Und ich finde allein in der Nase, das ist so kirschig, das ist so richtig super intensiv, fruchtig, beerig, richtig, ja, so dunkle Beeren mit dabei. Aber man merkt auch so ein bisschen Holz. Es ist ein Teil im Stahl, ein Teil im großen Holz und ein Teil im Barrique-Fass ausgebaut. Ja, mega Wein, finde ich. Also macht richtig, richtig viel Spaß.
Die Nase ist irre gut, finde ich. Also so, aber es ist nicht so penetrant, künstlich duftend, sondern es duftet so. Es hat so eine Noblesse, finde ich, in der Nase auch.
Wie so ein bisschen so Amarena-Kirsche, ne? Mit so Zimbert-Eis mit Amarena oben auch, finde ich. Und am Gaumen merkt man jetzt schon diese Tanninstruktur, das, was ich vorhin gesagt habe, was man halt fühlt. Ne? Das trocknet am Gaumen so ein bisschen aus. Aber es kommt jetzt nicht so grün oder so schroff daher, sondern es ist eigentlich relativ samtig, finde ich.
Aber bestellt jemand sowas, kommt da an, ich hätte gern Barbera de Asti, kommt da einer? Ja, tatsächlich. Okay, wow. Michael, bei euch habt ihr das im Angebot?
Ja, wir haben, glaube ich, einen in Barbera.
Okay.
Also Barbera ist, also Barbera und Nebbiolo sind die Hauptrebsorten im Piemont, im Rotweinbereich. Und der Barbera kann nie die ganz großen Weine eigentlich erzeugen. Oder es gibt vielleicht eine Handvoll ganz großer Barbera. Das sind eher Weine, die eher über die Frucht kommen, jung getrunken werden. Und dass es Einzellagen gibt, das ist schon eher eine Ausnahme. Da ist es ein besonderer Wein, der kostet knapp über 40 Euro. Und das würde mich mal interessieren, Jungs, ihr habt es noch nicht gesehen, wie viel Alkohol hat der? Also hat er viel oder nicht so viel und wie viel hat er?
Schwer zu sagen. Ich würde sagen,
hast du was gesehen? Hast du was
gesehen? Ich habe
nichts. Ich würde sagen, ja, weiß nicht.
Also der findet ihr ihn alkoholisch? Oder das
ja, ich
also würde, fühlt er sich an?
Nö, finde ich nicht. Also ich finde ihn jetzt nicht so.
Also eher leichter, eher so 13, 13,5 oder dann doch 14, 14,5?
Ich würde eher, ich würde tatsächlich sogar eher auf ich glaube, ich würde eher auf 14,5, 15 so gehen.
Nicht ich, eher so auf 13.
Also auf dem Etikett steht 15.
Ja. Stimmt aber nicht.
Naja, es sind, lass das gesehen.
Nee, ich hab's nicht gesehen.
Aber es steht 15.
Ich kann es gar nicht sehen ohne Brille.
Das ist ja ein Leid, das Bärbel bestimmt auch erfährt, weil ich es auch immer wieder fahre, dass Leute immer aufs Etikett sehen und viel können sie nicht erkennen und dann
ich fühle mich jetzt sofort schlecht.
Hätte ich es nicht sagen sollen. Aber ich finde, in dem Fall eben ist es überhaupt kein Thema. Es ist nicht scharf, es ist nicht, ne, du, ja. Es hat eine gute Länge, eine Tiefe, aber es brennt nie am Gaumen. Und diese Frucht ist aber auch nicht überbordend. Es wirkt nicht eingekocht, es wirkt nicht kompottig. Ich finde den Wein irrsinnig spannend. Der bleibt auch wirklich lange haften. Ne? Also er bleibt wirklich am Gaumen und super spannend. Bin total happy, dass du uns den mitgebracht hast.
Ich finde das Spannende auch. Ich war auch überrascht, dass der 15 hat. Aber man merkt sie wirklich nicht. Die sind so gut eingebunden, ne, in das ganze, in den ganzen Extrakt, den der Wein hat, in das ganze Gaumengefühl ja eigentlich auch, ne. Also, da würde ich hätte jetzt auch gesagt, also, ja, 13 jetzt vielleicht nicht, aber ich hätte jetzt so 14 wäre jetzt so mein Tipp gewesen, wenn ich ihn jetzt blind verkaufe.
Im Söllringhof mehr Rotwein, mehr Weißwein?
Mehr Weißwein.
Mehr Weißwein.
So. Ja, mehr Weißwein, aber wir haben auch eine sehr fischlastige Küche.
Dein Buch Wein, sonst nix. Für wen ist das? Weil ich werde immer wieder gefragt, Mensch, empfehlen Sie mal ein Weinbuch, irgendwas, was, ne? Ist das was für Anfänger? Ist das was für Profis? Ist das für Leute, die sich dem Thema annähern wollen? Oder schon Leute wie unsere Hörer und Hörerinnen, die sagen, nee, Wein interessiert mich ein bisschen mehr als nur ab und zu ein Kauburg unterschlürfen. Was ist so die, für wen empfiehlst du das?
Also ist es genau für die Leute, die Lust auf Wein haben, aber keine Ahnung davon und auch keine Lust haben, dicke Weinwälzer durchzuarbeiten, die mit Fremdwörtern überbordet sind. Weil das große Problem bei mir war auch, dass ich Sachen weglasse. Dass ich halt nicht über alles berichte, weil manche Sachen sind für mich so absolut alltäglich, wenn ich über bestimmte Begriffe spreche, die gehen mir einfach so von der Zunge, aber jemand anders sagt, hä, was meint sie denn damit eigentlich, ne? Und es ist wirklich gedacht für Leute, die Bock auf Wein haben, keine Ahnung, aber sich einfach ein bisschen damit auseinandersetzen möchten. Für jemanden, der mal ins Restaurant kommt und eine Weinkarte nicht nur lesen, sondern auch verstehen möchte, zum Beispiel, ne? Man kann natürlich immer lesen, was da steht, aber die wenigsten verstehen ja eigentlich, was sie denn dann hinterher da bestellen. Das ist gar nicht böse gemeint oder so, sondern wie soll man das wissen, wenn man sich nie damit auseinandergesetzt hat? Und genau dafür ist es eigentlich gedacht, dass man wie mit den drei Detektiven einfach ein bisschen selber, es ist ja egal, welchen Wein man im Glas hat. Das ist jetzt auch keine Empfehlung für den und den und den Wein, sondern es ist eigentlich eine Empfehlung für sich selber. Wie beschäftige ich mich mit mir, um Sachen besser zu schmecken, um Sachen beschreiben zu können, wenn ich sage, du, ich mag gerne den und den Wein trinken, der soll so und so schmecken. Dafür ist es eigentlich gedacht.
Hast du es irgendwie besonders aufgebaut? Kannst du es beschreiben? Also was erwartet den Leser, wenn er da so von vorn bis hinten durchgeht? Oder die Leserin?
Also es geht erstmal als erstes mit dem Klima und dem Weingarten los. Was passiert denn da überhaupt? Ne? Also mein Cousin hat mal zu mir gesagt, du, Wein, ganz einfach, nimmst du Trauben, dann presst du die, dann lässt du die gern und dann hast du Wein. Ja, vom Prinzip her schon, aber es passiert dir dann doch ein bisschen mehr. Also wirklich einfach vom Klima bis Weingarten bis Kellertechnik, so erstmal grob umschrieben das Ganze und dann geht es einfach ganz tief in die Sensorik rein. Hinter jedem Kapitel kann man sich einmal selber testen. Es gibt 10 Fragen, Multiple-Choice-Verfahren, dass man sich einmal selber überprüfen kann, habe ich das denn jetzt eigentlich kapiert oder ist es eigentlich schon wieder weg. Und dann geht es einfach in die verschiedenen Länder, in die verschiedenen Rebsorten der Länder. Also dann kommt Deutschland zum Beispiel. Auch Deutschland, wie sind denn die Etiketten überhaupt aufgebaut? Ne? Wenn man so ein Etikett vor sich sieht, dann, ja, was bedeutet denn jetzt hier GG zum Beispiel? Ne? Und ja, also eigentlich für Endverbraucher, genau.
Ich fand es krass, dass Michael eben das Buch aufschlägt, ohne Scherz. Er schlägt irgendwas und sofort Österreich.
Ja, wirklich.
Das ist ja nicht normal, oder? Wirklich. Mach nochmal.
Da weiß ich jetzt nicht, aber... Also,
was kommt jetzt?
Portugal.
Na gut, ja. Sofort Österreich. Also es gibt auch ein Kapitel über Österreich. Das ist ja schon mal eine Auszeichnung.
Ja.
So,
danke, Bärbel, dass du das erwähnt hast. Du hast recht. Total lieb von dir.
Côte du Rhône haben wir auch noch nicht. Ja, gar nicht so oft.
Jetzt haben wir einen Côte du Rhône, der heißt Coudolet de Beaucastel von der Familie Perrin. Und da wisst ihr sofort, was das heißt. Ja.
Ja.
Und zwar?
Sag du, Axel.
Angelina.
Sehr Jolie.
Sehr gut.
Nee, aber jetzt ja eigentlich eher Brad Pitt. Weil
ja, nee, Brad Pitt ist, das scheint alles, da wollte er nicht richtig ausrasten.
Ja, aber sie ist raus.
Ja, sie ist raus.
Okay, also Miraval machen die auch und die machen ganz viele andere ganz tolle Weine und du hast einen Côte du Rhône, einen jungen Côte du Rhône mitgebracht, jetzt für meine Kollegen Syrah, Grenache, das sind so die Hauptrebsorten an der Rhone. Das geht runter bis ins Châteauneuf-du-Pape. Das sind in der Regel eher stoffige, kraftvolle Weine, die jetzt in diesen Herbst, Winter hinein sehr gut passen. Die Familie Beaucastel, die Familie Perrin ist sehr, sehr bekannt, Beaucastel sowieso auch. Hommage à Jacques Perrin ist ja ein absoluter Topwein. Die machen immer ganz tolle Weine. Und das ist, deswegen freue ich mich extrem. Ich kenne diesen Wein auch noch nicht, Bärbel, erzähl mal.
Also man sagt, dieser Codulé, das ist in Anführungszeichen der Zweitwein. Es ist nicht wirklich der Zweitwein, aber die Appellation Codulé ist keine Appellation, sondern der Weingarten liegt etwas nördlich von Châteauneuf-du-Pape, hat eine ähnliche Bodenbeschaffenheit, da ist dann wieder der Kalk und hat man auch diese typischen Kieselsteine, die man überall findet. Von den Rebsorten sind es 4 Rebsorten. Ich glaube, Grenache ist die wichtigste mit da drin. Finde ich total spannend, weil es theoretisch ein kleiner Châteauneuf-du-Pape ist, aber darf sich halt nicht so nennen, weil er halt da einfach etwas nördlicher liegt. Die Rebanlagen sind, glaube ich, relativ alt. Ich glaube, irgendwann aus den 30ern. Ich kann mich jetzt aber auch total vertun. Und es macht unglaublich viel Spaß. Ich finde den jetzt tatsächlich auch gar nicht so fruchtig wie den Barbera. Den Barbera fand ich jetzt, wenn man den Barbera als Pegelwein nimmt. Pegelwein bedeutet nicht Pegel halten. Pegelwein kommt daher, dass man anderen Wein damit vergleichen kann. Wenn man den Barbera jetzt als Pegelwein nimmt, finde ich den Barbera viel, viel kräftiger tatsächlich eigentlich von der Nase her auch, am Gaumen auch, den finde ich jetzt tatsächlich etwas eleganter. Aber ich habe auch gesagt, wir nehmen den mit als letztes, da waren wir uns ja unabgesprochen einig, was ich ziemlich cool fand.
Aber würdest du jetzt das andersrum machen, jetzt wo du die Weine verkostet hast nochmal?
Würde ich jetzt tatsächlich andersrum hinstellen, von meinem Gefühl her, weil ich ihn tatsächlich einfach etwas filigraner finde am Gaumen. Also der andere ist ein bisschen stoffiger.
Und ist nicht ganz so kirschig, dieser hier, oder?
Genau, der ist nicht so, das andere war ja wirklich so fast wie so eine quietschige Kirsche, ne? So Amarena-Kirsche, Bombe irgendwie. Und hier.
Aber was schmeckst du? Am besten kann man ja immer so mit Früchten beschreiben. Viele Hörerinnen sagen ja immer, oh, stoffig, damit kann ich nicht so gut was anfangen wie mit, ne? Was für Früchte schmeckst du daraus?
Also ich finde hier jetzt Schlehe, finde ich, so rote, kleinbeerige Früchte, würde ich tatsächlich sagen.
Johannisbeere, sowas? Oder was ist dann, was sind rote?
Nee? Das ist Schlehe eigentlich eher, finde ich. Okay. Oder so kleine Pflaumen oder sowas. Mhm. Ne? Das würde vielleicht auch so in die Richtung gehen, finde ich. Dann aber auch total eher so, gar nicht so fruchtig, sondern würzige Noten tatsächlich. So Nelke. Ja, total. Je mehr Luft er auch bekommt, desto würziger, finde ich, wird der Wein.
Er wirkt am Gaumen viel, viel samtiger vom Tannin. Mhm. Also weicher, charmanter, eleganter. Aber der kostet sogar die Hälfte von Barbera, also 20 Euro. Aber ich finde, der Barbera hatte irgendwie so, war charakterstärker. Mhm. Ne? Der Wein ist so ein Kaminwein mache ich auf, plätschert so hin, ist schon gut, ist auch nicht jetzt zu alkoholisch, aber hat jetzt nicht so diese Spitzen, ne? Also der ist so, wabert so auf einem Level dahin.
Das ist aber böse, ich finde so, plätschert so hin, ist so, das kann auch nett gemeint sein, aber es klingt immer so abwertend, finde ich. Das plätschert so dahin.
Hat keine Spitzen, ist ja auch schon nicht so.
Ist auch nicht so nett, ne?
Genau, ja.
Also mir schmeckt er sehr gut.
Ja, perfekt. Mir schmeckt er auch. Das hat er, wir wollen ja versuchen, ihn möglichst so zu beschreiben, dass man jetzt in der Bahn sitzend, den Podcast hörend eine Idee
diesen hat, wie
der Wein schmeckt, dass man quasi dabei ist. Auch wenn
typischer,
man
nicht, typischer Wein für die Bahn, finde ich auch.
Der typische Bahnwein, wenn man da lange sitzt. Lass es doch mal am Ende vielleicht mal gucken. Wenn man jetzt,
darf ich noch eine Frage stellen?
Ja, natürlich. Ich muss auch nicht drängeln. Du hast mir gesagt, Lars, bitte achte darauf. Ich muss so dringend
werden. Was sind die drei meistverkauftesten Weine im Söllringhof?
Gute Frage.
Also die meistverkauften Weine im Söllringhof sind, würde ich sagen, Schaumweine. Da kann ich gar nicht mich festlegen, weil ich viele verschiedene Schaumweine habe. Ist, glaube ich, das, was am allermeisten geht. Dann das nächste würde ich sagen, Burgund. Burgund kaufen, also Burgund ist schon sehr gefragt. Also extrem.
Weiße Burgunderschale. Gibt es da einen Wein, wo du sagst, hier, wir machen Puligny Montrachet von Sauzé oder wir machen, gibt es da irgendwie so Haus?
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Most selling items.
Ja, das kann ich so jetzt gar nicht sagen. Was ich viel verkaufe, sind Weine vom Weingut Salwei. Aber ich arbeite mit Salwei auch schon seit 98 zusammen, also schon ewig. Und ich mag die Weine und das funktioniert natürlich immer sehr, sehr gut. Ich finde, gerade was ich vorhin ja schon hatte, wenn die auch gereift sind, machen die einfach so unglaublich viel Spaß. Und da bekommt man auch gereifte Sachen von. Das geht schon recht gut. Dann ja, Schaumwein einfach tatsächlich. Also das ist wirklich das, was am allermeisten eigentlich geht.
Und ist diese Portweinkultur, die Johannes King dort mal eingeführt hat, wird die nach wie vor gelebt, dass ihr auch recht viel Portwein verkauft?
Ja, Portwein und es ist etwas ausgeartet, nicht nur Portwein, auch Madeira. Es ist so ausgeartet, dass ich auf Madeira geheiratet habe. Mit Blick auf die Fässer haben wir beide ja gesagt. Also wirklich völlig ausgeartet.
Schön. Nicht schlecht. Was sind die meist getrunkenen Weine bei dir zu Hause?
Bei mir zu Hause. Also ich trinke schon relativ viel Riesling, muss ich sagen. Ich bin ein großer Riesling-Fan.
So. Endlich ist es mal raus.
mein Mann, ich muss auch so sagen, ich mag Weine, die sehr karg sind, ne? Also die wenig Frucht haben, die fast kalkig sind, die Schiefer, also sehr reduktiv ausgebaut sind. Das mag ich total gerne. Die haben sehr hohen Trinkfluss bei mir. Mein Mann mag eher Weine, die ausladend sind, opulenter, die dürfen ein bisschen kräftiger sein, die dürfen Botrytis gehabt haben. Das ist eher so seine Stilistik. Das ist ganz gut, weil so trinken wir nämlich zu Hause 2 Flaschen Wein.
Sehr gut.
So, jetzt, wenn ihr nur im Söllringhof, ihr dürft nur eine Flasche Wein bestellen, weil das Menü und das Übernachtung, welche Flasche bestellt ihr?
Wir jetzt?
Ja,
wir.
Jeder darf eine.
Jeder darf eine. Oh, wow. Von diesen 4 Weinen?
Ja, sonst wär's.
Heute?
Ja, heute.
Ah, okay. Ich trinke den Barbera.
Ich den ersten hier, den
Riesling?
Ja, den Riesling.
Krass, ich trinke den Weißburgunder und jetzt sind wir gespannt. Bärbel, welchen würdest du, wenn du heute Abend einen bestellen müsstest und du wärst Gast oder Gästin?
Ich würde auch den Riesling trinken.
Wow.
Dann Axel und einen Zweiertisch. Ihr könnt einen Zweiertisch aufmachen.
Ja, aber was erstaunlich ist, weil er wirklich sehr trocken war und ich fand den habe ich. Also die Zitrone hat es irgendwie.
Hat es gerissen.
Hat es gekickt. Bärbel, noch die letzte Frage, bevor ich wirklich dann gleich wieder in die Arbeit rennen muss. Alkoholfreier Wein, ich werde so viel gefragt. Ich weiß auch nicht immer, wie die einzelnen Kollegen dazu stehen und was die Alternativen sind. Wie handhabt ihr das bei euch?
Also ich habe bewusst jetzt keinen wirklich guten Wein getrunken, keinen guten alkoholfreien Wein getrunken. Wüsste ich jetzt nicht wirklich. Aber ich muss auch gestehen, ich habe noch nicht so viel alkoholfreie Weine verkostet. Vielleicht liegt es auch daran. Also wir haben eine alkoholfreie Begleitung, aber es sind keine Weine, sondern das sind alles Sachen, die meine Marie, ich habe eine Sommeliere, die macht meine Marie alle selber. Also sie vergärt, sie fermentiert und was auch immer. Also ja.
Aber es ist interessant, dass also alle großen Experten, die hier in diesem Podcast sind, eigentlich immer alle sagen, so einen richtig guten alkoholfreien Wein haben wir noch nicht getroffen.
Und die Industrie das aber einfordert.
Ja,
und
ja, genau.
Und der Markt das auch tut. Und jetzt in Berlin fand ich was noch viel schlimmer. Da sind so viele Hipster, die irgendwie so, was habt ihr denn alkoholfrei da? Also, das ist ein Weinstand. Also, ja. Ihr könnt ja zu einem Saftstand gehen, da schräg gegenüber. Und das will ich auch immer empfehlen. Aber es gab ein alkoholfreies Bier, es gab einen alkoholfreien Aperitivo, der auch wirklich ganz gut war, der aus Berlin kam, fand ich, konnte man wirklich machen. Aber diese Problematik, auch dieses Entalkoholisieren, dieses Vakuum verdampfen, dass es immer ja noch 0,5 haben kann, also so richtig ganz alkoholfrei. Also mich hat es jetzt nur einfach interessiert, wir sind genauso wie ihr, wir haben jetzt alkoholfrei, wir machen ein paar tolle, bieten ein paar tolle Säfte an, und aber wir verkaufen immer noch relativ viel frisch gepressten Orangensaft als Beispiel, weil das die Leute sich einfach drüber freuen. Und auch noch viel Tomatensaft, obwohl wir nicht auf 10.000 Meter Höhe sind.
Ja, nicht schlecht. Da muss sich die Rügenwalder Mühle vielleicht mal drum kümmern, um alkoholfreien Wein.
Lieber Bärbel, uns bleibt Danke zu sagen für deine Zeit.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Wie schön, dass du uns diese spannenden Weine mitgebracht hast. Der ein oder andere, der quasi jetzt in den Sörlinghof geht und sagt, hey Mensch, wir kennen uns vom Podcast, grüßt den bitte auch von uns.
Dann können Sie sagen, Stichwort 4 Flaschen, gibt es 50%.
Auf was auch immer.
Auf was auch immer.
Auf was auch immer. Genau. Vielen, vielen Dank. Alles, alles Gute auch für die kommende Zeit, und komm bitte mal vorbei, wenn du in Hamburg bist. Würde mich sehr freuen.
Ja, danke schön. Vielen, super. Vielen Dank.
Vielen Dank. Danke. Aufs Leben, Leute.
Servus.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and diminishing our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the kind of high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe. Like vintage-style tees, tough tank tops, breathable polos, lightweight sweatshirts, shorts, and so much more. All made right here in the USA. From growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.